Ist die Friedenszeit denn für Deutschland auch jetzt vorbei?
Ja. Ganz klar. Und das merken wir auf dem Meer noch einmal mehr.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Heute mit Gast und wir sind froh, ihn dabei zu haben, Dr. Moritz Brake. Herzlich willkommen. Totally unacceptable sind die Worte des Morgens, würde ich sagen. Die Straße von Hormuz ist immer noch zu. Wie lange bleibt das so?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, auch wenn das Thema kein erfreuliches ist, erst recht, wenn man über Investitionen spricht und über die wirtschaftlichen Entwicklungen, denn mein Statement ganz, ganz klar vorab, ich glaube, diese Sperrung und erst recht alle Folgen wird uns noch lange begleiten. Es sieht nicht danach aus, dass wir einen Frieden erleben vor Ort. Die Bedingungen sind so innerhalb des Irans, aber auch in der Konstellation der Folgen und der Gefahren, die aus der Sperrung der Straße von Hormuz entstehen oder einer dauerhaften Kontrolle, einer Restkontrolle über die Straße durch den Iran, dass ein Frieden gar nicht greifbar scheint. Weder für die Region noch für die Amerikaner und auch für diejenigen, die hinter dem Iran stehen, also Russland und China, scheint das aus meiner Sicht gerade gar nicht den Zielen zu entsprechen. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass uns das noch sehr lange begleiten wird.
Wieso wird dann immer wieder angeteasert, dass man in der Nähe einer Beendigung des Konflikts ist oder näher einer Einigung?
Naja, es hilft möglicherweise den Verhandlungen. Und vielleicht auch ist das ein Versuch, die Märkte zu beruhigen. Denn wenn man sich anguckt, wie die Aktienkurse sich in den letzten Wochen verhalten haben, dann ist die tatsächliche Konsequenz dessen, was da passiert, noch gar nicht in die Märkte durchgeschlagen. Vielleicht liegt das daran, dass eben einerseits diese Art Kommunikation geführt wird. Man versucht so ein bisschen die Folgen zu beschwichtigen. Aber andererseits könnte es auch schlicht daran liegen, dass, ja, das geht dann schon eher so in den Bereich meiner Tätigkeit der letzten Jahre. Wer sich mit maritimen Themen befasst, wer sich mit Seemacht befasst, wer sich mit Konflikten auf See befasst, der merkt, dass das für die viele Menschen sehr weit weg ist. Ich glaube, für viele ist noch gar nicht klar und greifbar, was das eigentlich bedeutet, was da gerade passiert. Also wir sind in einer doppelten Situation, wo es gefährlich wird. Wir kriegen einerseits Botschaften gespiegelt aus der Richtung der Verhandlungen, dass das alles kurz vor einer Lösung stünde, dass das alles halb so wild sei sozusagen. Und dann gleichzeitig haben wir aber auch das volle Begreifen des Ausmaßes dieser Krise noch gar nicht in den Märkten und in der Bevölkerung ist das noch gar nicht angekommen.
Das finde ich auch, also wenn man sich jetzt auch anschaut, den Markt als Indikator, also wir haben in den S&P nach 11 Tagen war der zurück auf Alltime Highs. Also wenn man sich überlegt, das war die schnellste Recovery, die es je gab bei irgendeiner Krise und wie du sagst, die Folgen sind ja noch überhaupt nicht angekommen. Wir hatten ziemlich viel Seaborne-Öl, was noch auf dem Weg war. Die letzten Tanker sind, glaube ich, Anfang Mitte April dann irgendwo hier in die Häfen gelaufen. Aber das Ausmaß zeigt sich ja erst noch. Aber vielleicht fangen wir nochmal vorne an. Vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern und Zuschauern kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant an der Stelle, bevor wir weiter ins Thema gehen.
Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich freue mich sehr über die Einladung hier. Auch gerade mit dem Bezug Köln, Rheinland. Ich bin selber gebürtiger Kölner. Meine Familie kommt zwar aus Norddeutschland, aber ich bin erste Generation Kölner, bin auch an der Uni Bonn tätig mit einem Lehrauftrag über lange Zeit, mittlerweile im Think Tank Cassis, der sich mit strategischen Fragen befasst. Aber ich bin vor allem eben in meinem beruflichen Weg vom Wehrpflichtigen nach dem Abi in Köln bei der Marine angekommen und habe dort dann ja relativ zügig erkannt, dass mich das noch mehr begeistert und bin dann über 20 Jahre aktiver Offizier gewesen in der Marine. 21 Jahre insgesamt und habe über die Marine Nautik studiert, ziviles Kapitänspatent, bin auf Handelsschiffen im Rahmen des Studiums zur See gefahren, aber vor allem natürlich auf Kriegsschiffen. Ich habe Auslandseinsätze mitgemacht. Ich war einmal vor der Küste des Libanons, also genau da, wo es jetzt auch wieder heiß ist, wo es knallt. Habe dort im Jahr 2007 nach dem Libanon-Krieg eben als Peacekeeper mitgewirkt auf einem Schiff der deutschen Marine, war dann 2010, 2011 vor der Küste Somalias zur Pirateriebekämpfung für die Europäische Union, auch auf dem deutschen Kriegsschiff, und habe im Zuge dessen aber nochmal ja neue akademische Fragen mit nach Hause gebracht. Da half mir mein Ingenieurstudiengang nicht und habe dann nochmal War Studies am King's College London gemacht, erst ein Master, später ein PhD, und habe lange an der Schnittstelle Bundeswehröffentlichkeit, Politik, Akademia gearbeitet als sogenannter Jugendoffizier. Das war eine unheimlich befriedigende, spannende Arbeit. Und habe aber parallel dazu eben meine akademischen Studien selber betrieben, habe dann schon angefangen mit Think-Tank-Arbeit, mit Lehrtätigkeiten angefangen und habe in der Schlussphase meiner aktiven Dienstzeit noch in der Strategiearbeitsgruppe des Inspekteurs Marine mitgewirkt, nationale Sicherheitsstrategie nach Zeitenwende, nach Vollinvasion der Ukraine übersetzen in eine Marinestrategie. Und habe dabei aber für mich auch gemerkt, dass wenn ich jetzt in dieser Dringlichkeit der Lage, wo viele Dinge ganz schnell passieren müssen, im System bleibe, dann kann ich immer nur kleinere Veränderungen anstoßen. Und ich bin deswegen sozusagen das Risiko eingegangen, diesen sicheren Hafen, fester Dienst als Soldat ein Stück weit hinter mir lassen. Ich bin immer noch begeisterter Reserveoffizier, bin auch wirklich mit Überzeugung immer in der Marine gewesen und immer noch mit Überzeugung der Marine verbunden. Und habe dann aber mich selbstständig gemacht mit der Firma Nexmaris. Und wir haben dann an der Schnittstelle von Regierung, Streitkräften, Wirtschaft und Forschung und auch wo es viel um Startup-Themen geht, Innovationsthemen in der Wirtschaft geht, eine Firma aufgebaut, die jetzt ja in so einer spezialisierten Ecke ja fast wie so eine Art privater Thinktank Beratungsleistungen macht. Wir erstellen Gutachten, wir unterstützen bei großen Industriekooperationen, Rüstungskooperationen, machen Resilienzanalysen für kritische Infrastruktur, maritim. Und es ist letztlich sehr, sehr stark maritim, was wir machen. Und ja, jetzt zu der aktuellen Lage, also im Prinzip schon mit dem Beginn der Angriffe der Houthis auf Schiffe im Roten Meer und Golf von Aden kam auch die Komponente öffentlicher Kommentare, Interviews, Inputs, Beiträge in Zeitungen, in Fachzeitschriften verstärkt hinzu. Und jetzt mit Beginn des Irankrieges hat das also massiv zugenommen, dass die Netzwerke, die wir haben, die Einblicke, die wir haben, die Erfahrungen, die Analysen, die wir haben, auch anwenden, um hier öffentlich zu kommentieren, zu unterstützen im breiteren Verständnis dieser Krise. Und was das für uns bedeutet, aber auch was wir daraus ja notwendig an Handlungen ableiten müssen und auch Chancen ergreifen. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich bin immer Optimist gewesen und bin fest überzeugt, dass wir aus dieser Krise auch ganz viel machen können, ja machen müssen. Wir haben dafür so viele Potenziale, aber wir müssen uns dafür einmal ehrlich auch wirklich mit der Lage auseinandersetzen, nüchtern bewerten, was eigentlich Sache ist, um dann zu erkennen, was wir für Maßnahmen daraus ableiten müssen.
Sprichst du jetzt für Deutschland, was Deutschland an Maßnahmen daraus ableitet? Oder Europa?
Nicht
oder?
Nur Deutschland, auch Europa. Vor allem ist es ein europäischer Fokus, ja, aber Deutschland natürlich ganz klar, das ist das, wenn man so will, das seetüchtige Schiff, mit dem wir auf diese Zukunft aufbrechen. Aber Europa ist sozusagen das gemeinsame, dieses gemeinsame große Projekt, was wir aufbauen. Also und für mich ist es auch klar, meine Selbstständigkeit ist die Fortsetzung meines Diensteides mit anderen Mitteln und mein Diensteid ist an Deutschland gebunden, aber ein Deutschland in Europa. Und gebunden an die Menschenwürde. Und das ist genau das, wo wir auch mit unserer Firma, mit unserer Mission unterwegs sind. Also wir sind für europäische maritime Resilienz nach der Zeitenwende angetreten. Und egal, ob man diesen Begriff Zeitenwende weiter mag oder nicht, letztlich geht es um diese epochale Veränderung und Bestehen in einer Ära der machtpolitischen Auseinandersetzung. Und dabei ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt das, was auf dem Meer passiert.
Ich glaube, vielen Leuten ist erstmal bewusst geworden, was das für eine Lebensader ist. Also wir haben diese zwei großen Straßen, eigentlich die Straße von Hormuz und die Straße von Malakka natürlich auch, wo letztendlich so viel durchgeht an Öl, aber auch Düngemitteln und Co. Das heißt, wenn man es als Körper sehen würde, diese Lebensader, die jetzt verstopft ist im Prinzip. Was glaubst du, was ist dein Szenario, wie geht's weiter? Also ich glaube, diese Verhandlungsstrategien, die wir gesehen haben, ist für mich so, dass ich sage, es wird immer so angeteasert, als wenn es auf den Weg kommt, aber die andere Seite sagt, wir sprechen gar nicht so ungefähr. Das ist natürlich auch wieder eine Verhandlungstaktik vielleicht. Aber was ist dein Szenario? Wie wird sich dieser Konflikt in den nächsten Wochen weiterentwickeln?
Ich glaube, man muss einen kleinen Schritt zurücktreten, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, dass man sich verdeutlicht, welche Bedeutung hat das eigentlich für uns, für die Weltwirtschaft. Erst wenn ich verstehe, dass über 90% des weltweiten Warenverkehrs in Tonnen pro Kilometer übers Meer läuft und wenn ich verstehe, dass zum Beispiel auch die 80% der europäischen Energieversorgung uns über das Meer erreicht, dann wird mir klar, so langsam, was das bedeutet, wenn jemand Seewege blockiert. Und ganz hart auf den Punkt gebracht, wenn wir über Landes- und Bündnisverteidigung reden, für Europa, für Deutschland, für die NATO, dann könnten wir für unsere eigene Verteidigungs- und Handlungsfähigkeit das leichter verkraften, dass wir irgendwo ein paar Quadratmeter Boden verlieren, Quadratkilometer Boden verlieren und die wieder umkämpfen müssen in einer Auseinandersetzung, als dass wir zentrale Seewege verlieren. Und die können sehr weit weg sein, diese Knotenpunkte. Ne? Malakka war genannt, hier Hormuz ist genannt, Bab el-Mandeb, eben Rotes Meer, Golf von Aden ist genannt, der Suezkanal oder auch die Straße von Gibraltar. Das sind alles Punkte, wenn man uns da wirklich ja so Blockaden in dazwischen hagelt, wenn man das irgendwie in Gefahr bringt, wenn man dafür sorgt, dass freier Seehandel nicht mehr funktioniert, dann kann uns das sehr schnell wirklich in die Knie zwingen. Also die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft hängt von diesen unglaublichen Mengen an Gütern ab, die darüber hierher kommen. Ich kann kurzzeitig versuchen, wegfallende Seewege durch Luftbrücken oder was auch immer aufzufangen. Aber das Volumen, was da transportiert wird, das kriege ich nicht transportiert in der Luft. Also wir haben im weltweiten Frachtaufkommen eben diese über 90% etwa, die über den Seeweg abgedeckt werden. Das sind nicht mal 10%, noch viel weniger, die über Luftfracht weltweit transportiert werden in Tonnen pro Kilometer. Das heißt also hier, und übrigens bei gleichen Emissionen, ne, das muss man auch nochmal sagen. Das heißt also, wenn wir über Effizienz reden, ist das nicht nur ein ökonomischer Faktor, sondern auch ein ökologischer Faktor. Aber es ist eben auch schlicht ein Effektivitätsfaktor. Ich kann das nicht auf anderem Wege transportieren. Und auch in Bezug auf die Krise von Hormuz, einer der großen Tanker, der da an der Ausfahrt gehindert wird, ne, etwa 2000 Schiffe sitzen da aktuell fest von den größeren. Wenn ich die kleine regionale Schifffahrt mit betrachte, sind es über 3000 Schiffe, die betroffen sind. So ein Tanker von 300.000 Tonnen Öl, das sind 300 Millionen Liter Öl, Rohöl. Je nach Güte des Öls, je nach Raffinerieprozess, kann ich da 200 Millionen Liter Benzin und Diesel draus machen. Das Verhältnis ist nicht 1:1, also es wird nicht zur Hälfte Diesel und zur Hälfte Benzin draus, aber diese 200 Millionen Liter Diesel und Benzin entspricht in etwa dem Tagesbedarf der Bundesrepublik Deutschland. Ein einziges Schiff. Das heißt, wir müssten, damit Deutschland einfach so weiterlaufen kann wie bisher, 365 solcher Schiffe im Jahr hier ankommen haben. Plus die Raffineriekapazitäten und allem drum und dran. Das ist ja auch nochmal ein eigenes Blatt Papier. Aber letztlich müssen wir sicherstellen, dass dieser Transport stattfindet. Denn wir können es auf anderem Wege nicht bekommen. Wir haben mittlerweile natürlich auch Pipelines nach Norwegen. Wir haben Ölförderung in der Nordsee. Es gibt verschiedene Aspekte, die das ein Stück weit auffedern. Aber wir kommen eben nicht von dieser Versorgung weg. Und wir haben strategische Ölreserven, wir haben etwas an Gasreserven. Wir können also etwa 3 Monate, wenn die Ölreserven voll sind, ohne Importe auskommen. Aber wir haben diese Reserven übrigens ja auch schon angetastet, um Preiseffekte an der Tankstelle abzufedern. Also Reserven, die eigentlich dazu da sind, dass unsere Krankenwagen noch fahren, unsere Bundeswehr noch funktioniert, die Polizei funktioniert, unser Staat weiter funktioniert. Diese Reserven nutzen wir gerade, um den Konsum unserer Bevölkerung abzufedern. Ne? Aber gut, da kommen wir sehr tief in Themen, steigen wir gerne weiter mit ein, aber das ist, glaube ich, einfach, um sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Wie wichtig ist Seehandel eigentlich? Das ist nicht einfach irgendein Krieg irgendwo auf der Welt, tausende von Kilometern weit weg, sondern es ist wirklich, wie du eben eingeleitet hast, etwas, was uns gleich an unsere, ja, an unsere Lebensadern geht. Und wenn man die abschnürt, dann werden wir irgendwann bewusstlos, handlungsunfähig, und irgendwann stirbt ein Staat, wenn man ihm die Seewege nimmt.
Kann ich ganz kurz einhaken, weil ja, wir haben kurz vorher, vor dem Podcast, kurz drüber gesprochen. Wer hat denn mehr Interesse dran, dass diese Straße von Hormuz weiter blockiert ist? Sind es die Iraner? Weil die profitieren ja gerade auch nicht gerade davon, dass die ihre Schiffe nicht rausgehen und weiter Geld verdienen können und so weiter. Gleichermaßen, wie du gerade gesagt hast, Europa leidet stark drunter, Deutschland leidet stark drunter. Die USA auch, oder sind die auch eher interessiert dran, weil die natürlich sehr viel Öl auch selber produzieren?
Genau, also die USA sind jetzt nicht in der eigenen Ölversorgung von Hormuz abhängig. Wir haben uns am Anfang darauf ausgeruht, dass wir gesagt haben, wir haben unsere Lieferverträge mit anderen Lieferanten. Wir müssen nicht direkt Öl aus Hormuz beziehen, aber das ist kurz gedacht, weil wir ja aus dem Weltmarkt Öl beziehen und die Preise steigen. Ist übrigens auch für Amerika kurz gedacht. Amerika versorgt sich zwar selber und verkauft auch Öl, kann damit sogar in bestimmten Bereichen viel Geld verdienen. Aber das Problem ist ja auch, dass die Bevölkerung dieses Geld nicht in die Taschen kriegt. Die verdienen nicht an dem gestiegenen Ölpreis, sondern die zahlen ihn mit. Also auch die amerikanische Bevölkerung muss ja diese Preissteigerung im Weltmarkt mit auffangen, wenn überall sonst Öl teurer wird. Also das ist etwas, was uns mittrifft. Aber was zum Beispiel auch die Amerikaner direkt da trifft, ist der Wegfall von Helium. Ebenfalls aus dem Persischen Golf. Ein Drittel der weltweiten Heliumproduktion kommt aus Katar. Helium wird benutzt in der Halbleiterherstellung. Man braucht es, um Reinräume herzustellen. Und da fehlt es bereits jetzt schon. Wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo die großen Unternehmen, die Helium liefern in die Welt und verteilen an Industriekunden, dass die schon eine Triage machen und sagen, wir geben einigen Unternehmen nur noch einen gewissen Anteil ab. Wir haben nicht mehr genug für alle. Allerdings erfolgt das eben noch nicht nach staatlichen Resilienzgesichtspunkten. Also wo zum Beispiel im Notfall bei Stromversorgungsengpässen wir in Deutschland eine klare Regel haben, wer bekommt denn dann als letztes noch Strom? Ne, Krankenhäuser gehen als letztes vom Netz und so weiter. Ne? Der Privatverbraucher geht als erstes vom Netz. Dass wir diese Art Ansatz bei solchen kritischen Gütern durch die gesamte Wirtschaft hindurch haben, das ist bei uns noch nicht der Fall und ist anderswo auch nicht der Fall. Und ist übrigens auch nicht systematisch der Fall, dass alle Staaten solche großen Reserven hätten oder groß in Anführungszeichen. 3 Monate Öl ist bei der aktuellen Krise und der aktuellen Dauer der Krise plötzlich gar nicht mehr so viel für uns. China hat möglicherweise nach Schätzungen von einigen Experten 10 Monate und mehr an Ölreserven, kann also diese Schmerzen sehr viel länger aushalten. Und dann haben wir aber andere Staaten in der Welt, die gar keine strategischen Reserven haben, weder für Öl noch für Gas, die jetzt schon wirklich existenzielle Probleme haben. Und das sind Staaten, die ohnehin fragil sind, die wir als Partnerregionen entwickeln, von denen wir hoffen, dass sie nicht in den Einflussbereich von China oder Russland fallen, die aber jetzt in höchste Not geraten. Und wenn wir ihnen nicht helfen, dann ist das Chaos, was entsteht durch Versorgungsengpässe, der Nährboden, auf dem sich neue geopolitische Abhängigkeiten schmieden lassen. Das heißt also, wir müssen jetzt sehr aufmerksam sein, was sich da noch alles aus dieser Krise heraus entwickelt. Und vor allem nicht unbedingt bei uns, sondern an anderen Stellen, die für uns aber auch direkte Konsequenzen haben. Die Golfstaaten, Indien, wo es an der Nahrungsversorgung fehlt, weiteres wichtiges Gut, Düngemittel aus dem Golf fehlen. Im ganzen asiatischen Bereich Staaten, die jetzt eben, weil sie diese Reserven nicht haben, weil sie die Wirtschaftskraft nicht haben, unter den Preissteigerungen, unter den Engpässen viel stärker leiden. Menschen, die in Armut abrutschen, Wirtschaften mit ihrer Produktion und ihrer Konsumfähigkeit, die wettbrechen für uns als Absatzmärkte, aber natürlich auch als Märkte für kritisch relevante Rohstoffe. Kupferproduktion geht runter in Ländern, wo kein Strom da ist, der aus Öl oder Gas erzeugt wird, um Kupfer abzubauen. Das wird sich in unseren Lieferketten auch zeigen. Also all diese Dinge sind bei uns noch nicht zu Ende durchgedacht, in den Konsequenzen noch nicht antizipiert. Und wir machen uns eigentlich noch gar kein Bild davon, was das gerade bedeutet, was da für eine Krise auf uns zurollt.
Ich frage mich manchmal auch, ist Deutschland oder sind wir da viel zu naiv? Also fehlen uns Thinktanks oder wird es nicht adressiert? Weil wir hatten ja diese Thematik in Corona-Lieferketten mit den einfachen Pfenniggütern, Masken, wie es ja hieß, die dann für Euros gemacht wurden. Also da war ja dieser erste Schock, wo man einfach mal über Logistik, über Lieferketten richtig nachdenken musste. Dann kam 2022 der Überfall auf die Ukraine, wo uns vorgeführt wurde, dass bei bestimmten Dingen etwas fehlt. Jetzt der nächste Fall. Lernen wir da nicht raus? Also du hast China angesprochen. Meines Wissens hatten die ungefähr 1,3 Milliarden Barrel Reserve und versorgen jetzt ja auch scheinbar teilweise nach Interessen auch Anrainerstaaten, also helfen denen. Also viele haben ja auch befürchtet, jetzt, wo dieser Konflikt als zweiter schwelender Krieg läuft, dass China jetzt das Zeitfenster nutzt, um sich Taiwan einzuverleiben. Vielleicht sehen wir das gar nicht militärisch, sondern dass man einfach ökonomisch sich dort ranrückt. Und natürlich auch die anderen Länder, du sprachst es an, die sind natürlich einfach in der Lage, die haben genug Ware, um jetzt dort auch zu helfen. Also ist das vielleicht auch, meine zwei Fragen, die sich mir erschließen, ist A, sehen wir infolge der Krise einen riesen Umschwenk noch weiter auf Erneuerbare, gerade in Asien? Und B, wird der Preis für gewisse Rohstoffe nicht länger höher bleiben, weil einfach mehr Länder wahrscheinlich hingehen werden und sich eine Sicherheitsreserve wieder anlegen werden? Also das wäre ja mein natürlicher Reflex zu sagen, okay, aus dieser Krise lerne ich. Das heißt, wie meine Oma nach dem Krieg, man hatte immer Reserven im Keller, was ja heute auch keiner hat. Also dieses ganze Thema Resilienz und Vorsorge an physischen Gütern, glaubst du, dass das deutlich zunehmen wird?
Ja, das denke ich auch. Aber übrigens zum Thema China. China hat ja die Möglichkeit, auch im eigenen Land Kohle zum Beispiel zu fördern und zu verstromen und nutzt diese Ressource, um jetzt, ne, mit Folgen fürs Klima natürlich, aber um dann jetzt andere Reserven, also Gas, zu denen es noch Zugang hat, auch für ja ordentlichen Preisaufschlag an andere bedürftige Staaten zu verkaufen. Also das ist kein Altruismus, der da stattfindet. Es geht um Machtpolitik, es geht um Einflusssphären, aber es geht auch um harten Gewinn, der damit erzielt wird. Und vielleicht auch ein Punkt, der ist nochmal, ich sag mal, auf einer anderen Ebene ja schwerer messbar, aber auch nicht abwegig, spielt eine Rolle, ist die Frage, wie sehr ist die Gesellschaft, ja, wie soll man sagen, in der Lage, Schmerzen auszuhalten oder wie sehr ist der Staat mit seinen Repressionsinstrumenten in der Lage, eine unruhige Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Der Iran steht ja bereits voll im Feuer, wurde bombardiert systematisch. Der Staat ist massiv unter Druck gekommen, sitzt aber trotzdem fest im Sattel. Das Regime kontrolliert den Iran. Das heißt also, durch wirtschaftliche Krise ist die Frage, ob damit das System jetzt gestürzt wird. oder ob die Repressionsinstrumente des Irans auch ausreichen, die Folgen der Sperrung von Hormuz gut aufzufangen, wohingegen bei uns, wo wir noch gar nicht angefangen haben, die Konsequenzen wirklich mal zu Ende zu denken und zu überlegen, dass wir unsere Instrumente frühzeitig jetzt auch aktivieren und sagen, gut, wir subventionieren beispielsweise keinen Konsum mehr, sondern sorgen dafür, dass jeder Euro, den wir jetzt in dieser Krise reinstecken müssen, um darauf zu reagieren, dass der nur in Dinge gesteckt wird, die uns auch für die Krise stärken. Wo wir nicht pauschal Konsumentenpreise abfedern, sondern sagen, da wo subventioniert wird, geht es darum, Kapazitäten aufzubauen, Dinge zu errichten, die uns in der Krise weiterhelfen. Und das könnten wir tun. Und ab dem Punkt, wo wir das machen, verändert sich hier vielleicht auch vieles. Aber die Frage ist dann, wie gehen wir mit dem Unmut einer schmerzenden Bevölkerung um? Und ich glaube, dass man das sehr wohl kann. Man muss dafür aber ehrlich adressieren, was eigentlich Sache ist. Also wenn man den Leuten klar sagt, woran wir stehen und was auf uns alle zukommt und das dann auch in den Lasten fair verteilt und klare Ziele verfolgt, dann funktioniert das auch. Aber damit müssen wir eben jetzt aus meiner Sicht dringend anfangen. Denn Hormuz zeigt uns einmal mehr, dass die Einschläge immer dichter kommen. Und hier lassen sie sich auch nicht mehr in den Schmerzen einfach abfedern. Also wir können nicht glauben, dass wir mit einigen Dämpfungsmaßnahmen über die nächsten Wochen uns aus dieser Krise herausretten, um dann wieder irgendwie mit Business as usual weiterzumachen. Sondern das ist jetzt wirklich der Schlag, wo wir noch tiefer an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir müssen vieles unserer Grundsysteme müssen wir überdenken und uns sehr viel resilienter und wehrhafter aufstellen und damit priorisieren. In der Notlage ist nicht jeder Euro gleich gut an jeder Stelle angelegt und auch nicht jede Stunde Arbeit ist gleich gut an jeder Stelle angelegt. Was übrigens eine Brücke ist zum Thema Wehrdienst. Das heißt also, wenn wir als Gesellschaft sagen, in der höchsten Not verlangen wir von unseren Menschen, bisher leider eben nur von den jungen Männern, aber verlangen wir einen Dienst mit eigener Zeit, eigenem Engagement für die Sicherheit des Landes. Und zwar dafür primär. Da sehen wir viel mehr Wert als in vielen anderen Bereichen. Es gibt Ausnahmen für andere Aufgaben, die ebenfalls besonders wichtig sind. Feuerwehr, Polizei, THW, Seefahrt, ne, wer Dienst auf See tut, wer also in der Handelsschifffahrt fährt, macht etwas anderes, was auch für die Gesellschaft überlebenswichtig ist, also macht er keinen Wehrdienst. Das sind alles Dinge, die wir jetzt dringend aktivieren müssen, auch als Signal in die Bevölkerung, dass es eben nicht gleichgültig ist für uns als Gesellschaft, was jeder mit seiner Zeit und seinem Geld macht. Und auch nicht wir als Gesamtgesellschaft mit unserem Geld und unserer Zeit machen. Und wer alles macht, oder wenn ich alles priorisiere sozusagen, dann ist am Ende nichts wichtig. Wir müssen uns jetzt auf die Dinge konzentrieren, die wirklich überlebenswichtig sind und dafür eben auch eine ganze Reihe Dinge hinten anstellen, die wir dann so lange erstmal nicht machen.
Du sagtest in einem Nebensatz, das, was auf uns zukommt. Was kommt denn auf uns zu?
Ja, wir sehen ja, genau, also wir sehen spätestens mit der Vollinvasion in die Ukraine, dass Russland aktiv, aggressiv Krieg führt in Europa, militärische Mittel zur Erfüllung, zur Erreichung politischer Zwecke nutzt und auch eindeutig durch sein Verhalten klar macht, dass es sich auch gegen uns richtet. Es ist nicht ausgemacht, dass Russland uns direkt angreift, aber es ist leider eben auch nicht ausgeschlossen. Das heißt, wir müssen damit leben, mit der Möglichkeit, die jetzt so akut ist wie im Grunde seit vielen Jahrzehnten nicht mehr, dass Russland möglicherweise die NATO, die EU mit militärischen Mitteln angreift. Und auch ganz klar, es kann sein, dass ab Tag 1 eines solchen Angriffes Deutschland voll im Ziel eines solchen Krieges wäre. Also mit weitreichenden Waffen, mit Sabotageakten. Wir sind so ein zentraler Akteur in Europa, in der Weltwirtschaft, in der NATO. Uns wird man nicht aussparen. Im Gegenteil, uns wird man sogar primär zum Ziel machen. Das heißt, uns geht das an, was da passiert mit Russland. Russland agiert aber nicht alleine. Wir sehen am Ukraine-Krieg, dass es sehr früh Unterstützung durch den Iran erhalten hat, Unterstützung durch China erhalten hat. Ohne die chinesische Unterstützung könnte Russland keinen Krieg in der Ukraine mehr führen. Und mit dem Angriff der Amerikaner und der Israelis auf den Iran gingen erstmal die Drohnenangriffe der Russen in der Ukraine zurück, weil die iranischen Drohnen fehlten. Und jetzt umgekehrt braucht der Iran und bekommt sie Unterstützung aus Russland, Unterstützung aus China mit Zieldaten, wo kann man wie angreifen, mit Technologien wirtschaftlich, das Regime wird gestützt. Also das ist alles eine Gesamtkooperation, die sich gegen die bestehende Weltordnung richtet. Und das ist nicht irgendein abstraktes System da draußen, sondern es ist das, von dem wir Teil sind, wo Deutschland von den Werten her, aber auch von unserer Wirtschaft tief verankert ist. Das ist das, was uns über Jahrzehnte getragen hat, was uns mit offenen Armen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen hat und den Aufschwung ermöglicht hat, was das wiedervereinigte Deutschland ermöglicht hat und unseren wirtschaftlichen Aufschwung danach ermöglicht hat. Das heißt, all das, was uns als Gesellschaft trägt in der Welt, die Situation, in der wir uns befinden, von völkerrechtlichen Rahmenbedingungen über wirtschaftliche Rahmenbedingungen, über eben auch ein unseren Werten gemäßes Zuhause in einer Weltgemeinschaft, das steht unter Beschuss und ist in höchster Gefahr. Und zwar durch Russland, durch China, durch den Iran und durch Nordkorea, die immer mehr zusammen kooperieren. Und das zeigt sich auch im Persischen Golf. Das betrifft uns unmittelbar.
Du hast vorhin auch gesagt, wie wichtig die Seewege sind und dass wir die Knotenpunkte sehen und dass die ausschlaggebend sind und wir die eigentlich sichern müssen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass die USA auch in Dubai und Katar und überall positioniert ist, aber auch die hatten ja keine wirkliche Sicherheit dieser Seewege, wie wir es jetzt sehen. Es wurde kontrolliert vom Iran. So, und jetzt stehen wir da und alles ist im Prinzip blockiert. Kann man diese Seewege und Knotenpunkte überhaupt richtig sichern? Lohnt sich die Investments darin, diese Seewege und Knotenpunkte zu sichern?
Ja, die lohnen sich, diese Investments, denn die sind überlebenswichtig. Wir kommen ohne nicht aus. Ich kann das Meer nicht abschreiben. Ich kann diese Seewege nicht abschreiben. Ja, und also weil wir schlicht das Volumen nirgendwo anders herbekommen. Unsere Gesellschaft ist nicht durchhaltefähig. Wir sind nach wenigen Wochen ohne Seehandel sind wir völlig handlungsunfähig. Dann gehen bei uns auch die Lichter aus. Das heißt also, wir müssen uns darüber Gedanken machen. Aber was richtig ist, unter dem Friedensmodus, in dem wir in den letzten 30 Jahren funktioniert haben und auch davor weitgehend funktioniert haben, wird es nicht weiterlaufen können. Denn das, was gerade im Persischen Golf passiert, ist etwas, was diesen Friedensmodus außer Kraft setzt. Also im Frieden, in der Handelsschiffe bedeutet das, der Kapitän hat zuallererst die Verantwortung für das Leben seiner Besatzung. Dann hat er Umweltschäden zu vermeiden, die aus seinen Handlungen erfolgen. Und dann als letztes kommt erst Sachschaden an seinem Schiff. Und auf seiner Liste steht im Grunde nirgendwo die Versorgungssicherheit der Gesellschaften. Das ist ein kommerzieller Akteur. Der Handelsschiffkapitän und die Reederei, die müssen Gewinn erzielen, dürfen dabei bestimmte Regeln nicht verletzen, müssen auf Sicherheit achten. Aber es geht jetzt nicht darum, dass die einen gesellschaftlichen Auftrag haben, die Versorgung in Deutschland oder Europa sicherzustellen. Aber dieser Auftrag spielt eine riesengroße Rolle. Der schwingt mit. Ne? Und bei vielen der traditionellen Reeder schwingt der auch mit. Und in der alten Sicherstellungslogik auch der Bundesrepublik Deutschland wird das abverlangt von Rädern, dass sie ihre Schiffe dann dem Staat zur Verfügung stellen. Das ist bloß nicht mehr geschärft. Diese Instrumente sind nicht mehr aktualisiert. Das müssen wir aber dringend tun. Und wir müssen für eine Situation wie im Persischen Golf auch Verfahren haben, wo wir sagen, das lässt man nicht mehr in der Hand von zivilen Akteuren. Wenn wir wissen, die Risiken für die Schifffahrt sind groß, es lässt sich nicht ausschließen, dass Schiffe getroffen werden von Marschflugkörpern, Drohnen oder eben auch auf Minen laufen, aber die müssen trotzdem fahren, weil wir ohne deren Fracht nicht existieren können. Dann müssen die nicht mehr von Zivilisten gefahren werden und dann müssen die auch nicht mehr von Rädern verantwortet und von zivilen Versicherungen versichert werden. Also dafür gibt es Wege, die sind für den Verteidigungsfall gedacht. Die müssen wir jetzt dringend schärfen und müssen sie im Idealfall auch so anpassen, dass wir sie in bestimmten Situationen flexibler nutzen können. Aber das Problem, was wir dann haben, ist, dass früher, als diese Instrumente entwickelt wurden, Schiffe unter meinetwegen deutscher Flagge fuhren, überwiegend deutsche Besatzungen hatten und im Eigentum deutscher Räder waren. Da kann ich als deutscher Staat ganz anders drauf zugreifen, als wenn ich jetzt eine Situation habe, wo das Schiff zwar einer Bremer Reederei oder einer Hamburger Reederei gehört, aber über eine Briefkastenfirma in Panama registriert ist, die Flagge von diesem Staat führt und eine Besatzung aus den Philippinen hat. Die Panama schuldet uns keine Unterstützung im Verteidigungsfall. Vielleicht machen die da freundlicherweise ein Entgegenkommen. Die Besatzung aus den Philippinen auch nicht. Die kann man vielleicht überzeugen, Dinge zu tun, vielleicht aber auch nicht. Und wenn man auf dem Weltmarkt Leute finden muss, die uns in höchster Not versorgen, dann ist das in aller Regel extrem teuer. Und dafür haben wir auf Dauer auch nicht die Ressourcen, um unsere kritische Versorgung in die Hände von denjenigen zu legen, die das nur aus blanker Profitgier machen. Das heißt, wir brauchen hier ein System, wo wir Handelsschifffahrt wieder stärker an die nationalen Interessen koppeln und damit auch in die nationale Sicherheit nehmen und dann auch den entsprechenden Schutz, so wir können, bereitstellen.
Und nochmal auf den Punkt zurückzukommen, gibt es denn die Möglichkeit, diese Seewege und Knotenpunkte zu kontrollieren? Du hast jetzt drüber gesprochen, deutsche Besatzung, vielleicht, dass man das Militär auch involviert. Aber kann man diese Knotenpunkte auch sichern und kontrollieren?
Also es ist nach dem alten Muster nicht wieder zurückzuholen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir kriegen jetzt nicht über Nacht so viele Seeleute her aus Deutschland, Europa, dass wir die europäische Versorgung darüber sicherstellen können. Also wir könnten, wenn wir an den Standards anpassen und sagen, gut, wir brauchen jetzt hier nicht mehr die normalen Zertifikate wie in Friedenszeiten, kann man sicherlich eine Menge machen. Aber am Ende des Tages reden wir, wenn wir über ganz Europa sprechen, Krisenversorgung und Verteidigungsfall, das ist alles noch gar nicht genau ausdifferenziert. Aber wenn wir das nur über den Daumen peilen, dann reden wir über 2000 Schiffe. die nichts anderes mehr machen, als Europa zu versorgen, auf den wichtigsten Routen mit den wichtigsten Gütern. Dann lasse ich schon eine ganze Menge Transporte weg, die vor allem dem Konsum dienten in Friedenszeiten, aber auf kritische Versorgung gemünzt, dann bin ich bei mindestens 2000 Schiffen. Und dafür brauche ich Besatzung. Wenn ich jetzt rechne 15 Leute pro Schiff, ne, dann habe ich eine Zahl von Seeleuten, die ich in Europa aktuell nicht habe. Die muss ich also aufbauen. Vielleicht gibt es aber ja auch technische Möglichkeiten, die ich nutzen kann, um hier dieses Problem aufzufangen. Und da wäre viel denkbar. Das kann ich aber auch nicht zu Friedensregeln, sondern da muss ich letztlich an andere Systeme ran. Da sind wir auch als Firma zum Beispiel aktiv mit unseren technischen Entwicklungen, technischen Lösungen und mit unseren Kooperationspartnern hier Wege zu finden. Genauso geht es auch um die Überwachung von Seewegen, ne? Das, was du angesprochen hattest. Wie kann ich überhaupt wissen, dass da was passiert? Dazu brauche ich Sensoren vor Ort. Ich brauche Präsenz vor Ort. Das wiederum kann ich nicht nur mit Drohnen aus der Luft machen oder mit Satellitenüberwachung, sondern ich brauche Dinge, die vor Ort sichtbar sind. Und das sollten im Idealfall auch nicht nur unbemannte Systeme sein. Kriegsschiffe haben eine starke diplomatische Signalwirkung. Sie können Kooperationen ganz anders unterfüttern, als das, ich sag mal, ein vorbeifliegendes Flugzeug oder ein Satellitenbild machen kann. Und wenn ich aber möchte, dass ich da auch handlungsfähig bin gegen Angriffe, wie sie der Iran ausführt, wie sie die Houthis ausführen oder wie sie Russland gegen die Ukraine ausführt, dann muss ich noch sehr, sehr, sehr viel konsequenter und sehr viel mehr Geld auch in diese Wege stecken, die wir in Deutschland und Europa haben. Technologien, die Drohnenabwehr können, aber die aktuell nur sehr wenig vom Gesamtbudget abbekommen. Da muss mehr hin, um bestehende Technik zu ertüchtigen, aktuelle Kriegsschiffe mit systematischer Drohnenabwehr auszustatten, aber eben auch global einsetzbare Drohnenabwehrsysteme zu haben, die auch losgelöst von unseren Kriegsschiffen irgendwo Handelsschiffen schützen können. Wir brauchen Systeme, die ferngelenkt autonom mit Minen umgehen können. Denn das zeigt ja auch die Straße von Hormuz. Niemand weiß genau, ob und wie viele Minen der Iran gelegt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sie gelegt hat, aber allein die Information reicht, um den Handel zu lähmen. Kein Handelsschiff kann dieses Risiko eingehen. Und so eine Pressemitteilung könnten aber auch die Houthis raushauen. Oder irgendeine fiktiv erfundene Terrorgruppe für eine der wichtigen Seewege hier in Europa. Und sagen, wir haben die Elbe vermint. Das muss erstmal wieder jemand klären, dass das nicht so ist. Ja, das heißt also, das erfordert Aufwand. Und nach dem klassischen Muster mit Minenjagdbooten der Marine dauert das zu lange, als dass wir da jedes Mal wieder Sicherheit herkriegen. Das heißt, wir müssen dafür auch technische Lösungen vorantreiben, die es gibt, aber die bisher nicht in den Streitkräften ausgerollt sind, in der Intensität, wie wir sie brauchen.
Ich glaube, ein Hauptpunkt, den wir gelernt haben in den letzten Monaten, ist auch dieses Thema Asymmetrie. Also früher hat man gesagt, wir stellen jetzt hier Panzer her und sind die Übermacht. Und die Kriegsführung hat sich ja komplett verändert, einfach autonome Systeme. Und dass wir diese Asymmetrie haben, ich habe irgendeine Drohne, die kostet in der Produktion 20, 30, 50.000 Dollar. Und die wird dann abgefangen mit einer Rakete, die eine Million oder was kostet. Also das ist ja auch eine Frage der Leistungsfähigkeit. Kann ich mir diese Abwehr eigentlich leisten? Also A, die Produktion, diese Sachen wieder herzustellen, die brauchen dann wieder irgendwelche Rohstoffe, die man vielleicht im Moment auch nicht bekommt. Aber ist das ein Punkt, wo wir auch sehen, dass wir einfach andere Mittel zur Verteidigung brauchen? Du sprachst es an, vielleicht mobile Abwehrsysteme für Drohnen, vielleicht auch Laser oder was. Aber ist das nicht etwas, wo man auch vielleicht so ein bisschen den letzten Krieg gekämpft hat? Also wenn ich mir in der Presse das anhöre, Rheinmetall kriegt irgendwelche Subventionen und da werden Panzer hergestellt, wo ich mich denke, brauche ich die überhaupt noch? Brauche ich nicht andere Dinge, weil Krieg heute anders geführt wird als vor 10, 15 Jahren?
Ja, also es ist am Ende so, dass wir auch noch Panzer brauchen werden und wir werden auch U-Boote und große Kriegsschiffe brauchen. Und U-Boote baut man nicht mit einem Start-up. Das heißt also, es ist schon sinnvoll, diese großen Akteure zu haben. Aber worüber ich vor allem mir Sorgen mache, ist, dass wir ein Missverhältnis haben, und zwar aufgrund der Strukturen schlicht. Da sind viele Arbeitskräfte, die da dranhängen. Das ist viel etablierte Industrie mit Zuliefererketten dabei. Und es entsteht eine große Verlockung, sagen wir mal, Budgets in diese bestehenden Kanäle zu geben. Weil da erstens jemand steht und sagt, verspricht dann auch vollmundig, ich setze das um. Das ist auch offen, ob das überhaupt gelingt, in der Zeit, in der Qualität, wie das versprochen wird durch die bestehende Industrie, diese Budgets auch in Fähigkeiten zu übersetzen. Und im Grunde geben wir uns bei den Plänen, die dabei versprochen werden, auch mit sehr wenig zufrieden. Wir kriegen neue Fähigkeiten, aber erst mit sehr viel zeitlichem Vorlauf. Weil wir das nach dem Friedensmuster tun. Wir haben nicht die Prozesse angepasst, in dem Maße, wie wir das hätten tun müssen oder wie wir das unter Verteidigungsbedingungen tun würden. Wir geben viel Geld in das System, Aber wir haben immer noch Genehmigungsprozesse, Planungsprozesse, die sehr lange Zeit brauchen. Vieles hat sich beschleunigt. Vieles ist besser geworden seit Beginn der Vollinvasion in der Ukraine. Wir sind heute schneller. Wir schaffen es teilweise auch innerhalb von 6 Monaten, neue Systeme in die Streitkräfte einzuführen hier in Deutschland. Aber die Ukraine schafft es, innerhalb von 2 bis 3 Wochen neue Änderungen in den bestellten Technologien zu implementieren. Und das ist der Rhythmus, in dem sich das auf dem Schlachtfeld entspinnt. Das heißt, wir müssen letztlich auch dahin kommen. 6 Monate für Teile unserer Beschaffung ist schon mal besser als das, was wir vorher hatten. Aber wir müssen auch ehrlich und offen sagen, dass große Kriegsschiffprojekte immer noch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher 10 Jahre brauchen als 6 Monate. 6 Monate ist natürlich völlig unrealistisch. Und wenn wir es jetzt schaffen, in dem aktuellen Projekt, MEKOV 200 Fregatten, die beschafft werden sollen, als sozusagen um die Lücke zu füllen durch das gescheiterte Fregattenprojekt 126 bei Damen, Rückkehr nach Deutschland. Wenn das passiert, dann würde es möglicherweise, steht es im Raume, dass wir innerhalb von 2 bis 3 Jahren oder innerhalb von 3 Jahren Kriegsschiffe bekommen, die sozusagen eher nach dem Muster laufen, Commercial off the Shelf. Aber das ist ja eben auch noch offen, ob das gelingt. Aber das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das muss flankiert werden, diese klassische große Rüstungsbeschaffung, wenn man so will, durch Fokus auf kleine Dinge oder auf technische, innovative Lösungen, keine perfekten Systeme, 80% Lösungen, die schnell ins System kommen, die vom Hersteller gut genug versprochen sind, als dass man sie annimmt, ausprobiert, wenn sie funktionieren, mehr davon bestellt und dann gemeinsam weiterentwickelt, um dann zu sagen, wenn ich mit etwas anfange, was schon mal in die richtige Richtung geht, mit Leuten, die bereit sind, mit mir gemeinsam weiterzuentwickeln, dann habe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 1 Jahr, in 2, in 3 die Systeme, die ich brauche. Und vor allem kann ich das dann auch schneller hochskalieren. Also das ist der Ansatz, den Startups sozusagen in der Wirtschaft ja wählen. Den brauche ich im Defense-Bereich noch viel mehr. Und nicht nur mit kleinen Prozentbereichen des Verteidigungsbudgets, sondern da reden wir eher über 1/3 des Gesamtbudgets, was in solche Initiativen fließen muss.
Ist die Friedenszeit denn für Deutschland auch jetzt vorbei?
Ja. Ganz klar. Und das merken wir auf dem Meer noch einmal mehr. Wenn Sie mit Leuten reden, die im Cybersicherheitsbereich unterwegs sind, die sagen einem das seit 10 Jahren. Und wenn wir das jetzt aufs Maritime übertragen, ist dieser Frieden seit 4 Jahren vorbei. Mit Beginn der Vollinvasion in der Ukraine, leichter Zeitverzögerung, spätestens mit dem Knalleffekt der Angriffe auf die Nord Stream Pipelines im September 22, ist das vorbei. Aber wir haben das, weil das Meer für die meisten Menschen in Deutschland doch recht weit weg ist, glaube ich, noch nicht voll akzeptiert und erkannt, was das für uns bedeutet. Und es ist noch dichter an unserer Realität, als die Cyberangriffe es sind. Es ist noch eine weitere Facette, die uns sehr, sehr stark immer mehr in unseren Lebensgrundlagen einschränkt. Und all das zusammen bedroht uns bis tief in die Lebenswirklichkeit aller Menschen hinein. Das ist nicht nur was die Häfen, was die Schifffahrt betrifft oder einzelne exportorientierte Unternehmen. Das betrifft uns alle.
Ich glaube, ein Punkt ist, was du sagst, das Meer ist sehr weit weg für viele und dass die Folgen vielleicht auch hier, natürlich ärgert man sich über einen gestiegenen Spritpreis beim Tanken, aber das ist ja, am Ende, wenn ich 1000 Kilometer im Monat fahre, sind das vielleicht 50-60 Euro Unterschied. Das heißt, das tut zwar weh, aber das ist nicht in der Form lebensbedrohend. Ich hatte es in der letzten Folge gesagt zu Olli, wenn ich überlege, in Corona haben die Leute Klopapier gehortet und ich wundere mich, dass es jetzt noch Benzinkanister zu kaufen gibt, denn den Diesel oder das Benzin zu horten, wäre doch in meinen Augen viel sinnvoller als eine Klopapierrolle. Aber das sei mal dahingestellt. Ist vielleicht gut, dass es nicht so ist. Aber was sind deine, also hast du Szenarien? Ich sag mal, aus dem Gespräch hört man schon raus, dass diese Normalität, die wir vorher kannten oder was für uns eine Normalität war, nicht so schnell wiederhergestellt wird. Aber gibt es Szenarien? Also wie lange dauert es, bis die Straße wieder komplett aufmacht? Oder gibt es von dir 2, 3 Szenarien, womit man umgehen muss oder umgehen können muss oder was für Möglichkeiten gäbe es oder was wäre dein Best-Case-Szenario, was noch eintreffen kann?
Also das Best-Case-Szenario für Hormuz wäre ja, dass man sich, während wir hier sprechen, auf einen Friedensdeal einigt. Und der Friedensdeal müsste so sein, dass wirklich der Iran jegliche Restkontrolle über Hormuz aufgibt, damit er überhaupt als Friedensdeal zählt. Das heißt also keinerlei Schutzgeldsystematik, keine Kontrolle mehr über die Schifffahrt. Dann bleibt aber, wenn heute der Stichtag wäre, wo Hormuz wieder frei und offen ist und wir zurückkehren zum Frieden, Vorkriegszustand sozusagen, haben wir immer noch die Gefahr von Minen dort. Dann müssten schnellstmöglich durch Minenräumung müsste sichergestellt sein, okay, da kann sicher wieder Handelsschifffahrt stattfinden. Das würde schon an sich Wochen dauern, bis man so einen minenfreien Kanal hat. Reden wir vielleicht schnell über 2 Monate. Vielleicht schneller, 6 Wochen, das könnte vielleicht denkbar sein. Aber dann würde ab dem Punkt, wo so langsam der Verkehr dann wieder aufnimmt, kommen ja die Verzögerungen in der Lieferkette, die jetzt schon entstanden sind, zum Tragen. Das heißt also, die Schiffe, die festsitzen, sind ja nicht nur einfach Schiffe mit Fracht, die erstmal wieder irgendwo hinkommen müssen, sondern sie sind Teil eines globalen Gesamtsystems. Schiffe müssen ja irgendwo mit der einen Fracht losfahren, müssen wieder zurückkommen, neue Fracht aufnehmen, nehmen an anderer Stelle bestimmte Funktionen wahr. Es hängen Lieferketten dahinter. Es hängen ganze Volkswirtschaften mit ihren Fertigungskapazitäten dran, die möglicherweise jetzt runtergefahren sind. Produktionskapazitäten im Golf sind runtergefahren, aus Sicherheitsgründen, dass bei Beschuss nicht so große Schäden entstehen oder schlicht, weil ihre Fracht nicht abgeholt werden kann. Also um das alles wieder anlaufen zu lassen, in der optimistischsten Betrachtung, das, was man hört von jeweiligen Branchenexperten aus der Öl- und Gasförderung, aus anderen Bereichen, Helium etc., reden wir über ein halbes Jahr oder möglicherweise sogar noch länger an Folgeeffekten. Die New York Times sprach zuletzt davon, die volkswirtschaftlichen Folgen in Asien vor allem durch die Knappheit an Öl und Gas sind heute schon so, dass man möglicherweise erst in 2 Jahren wieder eine Rückkehr zur Normalität hätte. Das heißt, wenn heute der unwahrscheinlichste Best Case einträte, man einigt sich auf Frieden in der Straße von Hormuz mit voller Freigabe für die Schifffahrt, reden wir über ein halbes Jahr für die ersten groben Effekte und 2 Jahre, bis sie wieder zur Normalität zurückgekehrt sind. Aber ich sehe gar keine Perspektive, dass wir diesen Frieden in Hormuz sehen und dass wir den absehbar bekommen.
Was ist denn das realistischste Szenario?
Also das realistische Szenario für mich ist, dass es erstmal bei dieser Unsicherheit bleibt, dass wir erleben können, dass man sich nicht einigt, dass es mal wieder Phasen gibt, in denen man sagt, okay, das ist ein Deal, aber es ist nur für einen Teil des iranischen Regimes ein Deal. Die zivile Regierung sagt, ja, wir einigen uns auf irgendwas, die Revolutionsgarden schießen aber weiter, so wie wir es 2-mal erlebt haben. Die Straße ist offen, gleichzeitig wird per Funk verkündet, wer hier durchfährt, muss nur mit uns reden und wer sich nicht daran hält, wird beschossen. Das haben wir jetzt 2-mal gehabt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, wir werden Unsicherheit behalten, es werden weiter Schiffe festsitzen, wir werden nicht zurückkehren zu dem Frachtaufkommen vor dem Krieg, 130 Schiffspassagen am Tag. Da können selbst amerikanische Erfolgsmeldungen von 1 oder 2 geleiteten Schiffen durch die Straße von Hormuz das nicht ansatzweise auffangen. Das heißt also, wir werden diese Unsicherheit als realistisches Szenario behalten und damit alle Folgeeffekte in der Weltwirtschaft noch multiplizieren. Mit jeder Woche, wo es gesperrt ist, treten 3-6 Wochen Folgeeffekte ein. Das heißt also, jeder Monat, den es länger läuft, ist ein halbes Jahr möglicherweise an zusätzlichen Folgen, die wir in der Weltwirtschaft erleben. Aber das Worst-Case-Szenario ist auch eines, was für mich sogar wahrscheinlicher ist als das Best-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario ist, dass der Krieg eskaliert. Denn wenn der Iran eine Restkontrolle über die Straße von Hormuz behält, das, was wir hier als Folgen an der Tankstelle erleben, ist existenziell höchst bedrohlich für die Golfstaaten, ist höchst bedrohlich für Indien, ist höchst bedrohlich für viele andere Staaten. Es ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass entweder die Amerikaner und die Israelis gemeinsam oder aber andere Staaten so sehr die Geduld verlieren, dass sie den Iran aktiv angreifen wieder. Oder dass aus einer solchen Auseinandersetzung über Geleitfahrten eine scharfe, direkte, komplette, volle militärische Eskalation wieder entsteht. Denn es könnte ja auch sein, dass einer der Golfstaaten sagt, ich nehme, so wie die Muster wie eben beschrieben, Handelsschiffe unter meine nationale Flagge und lasse die da durchfahren, weil das für mich existenziell relevant ist. Ich nehme Folgen in Kauf. Und der Iran steht dann vor der Entscheidung, seine Blockade weiter durchzusetzen, indem er auf diese Schiffe schießt, oder aber das geschehen zu lassen und damit seine Blockade aufzugeben. Und die Gefahr ist dann groß, dass dieser Beschuss stattfindet. Und dann könnte das weiter eskalieren. Oder aber die Golfstaaten kommen an den Punkt zu sagen, das letzte Szenario, vor dem das Regime tatsächlich noch Angst hat in Teheran und die einzige Chance, die Hand an unserer Gurgel abzuschlagen, ist der Regime-Change, dass wir also eine volle Eskalation in einem Krieg im Iran sehen könnten. Also das Worst-Case-Szenario macht die Lage am Golf sogar noch mal schlimmer kurzzeitig, bevor sie dann irgendwann wieder besser werden kann. Also wir müssen uns hier in Europa in jedem Fall, in jedem der 3 Szenarien, auf sehr viel mehr Schmerzen einstellen, und zwar dauerhafte. Ja, im günstigsten Fall ein halbes Jahr in der Intensität, in der wir es jetzt haben, plus noch viel mehr Fallout, Folgeeffekte für unsere Wirtschaft. Und dann müssen wir aber in allen anderen Szenarien davon ausgehen, dass es sogar noch schlimmer wird. Also jeden Tag, den wir verstreichen lassen, wo wir nicht unsere knappen Ressourcen in die Themen stecken, die uns morgen stärker machen, ist ein gefährlich vergebener Tag.
Das ist alles etwas ernüchternd natürlich, aber wir müssen uns der Realität natürlich stellen. Was wäre dein, also wir sind ja auch ein Investment-Podcast, wie kann ich vielleicht wenigstens ökonomisch diese Folgen abfedern? Also hast du irgendeinen Ratschlag an unsere Zuschauer, Zuhörer, wie man sich vielleicht positionieren kann, um da einen Schaden irgendwo aufzufangen oder wirtschaftlich zumindest dem was entgegenzusetzen im Portfolio? Handelst du da irgendwo für dich selber?
Ja, also ich glaube, der allererste Schritt ist, dass wir ehrlich der Situation, der Realität ins Auge blicken. Und wenn wir das tun, dann können wir unsere unglaublichen Kraftreserven aktivieren. Das haben wir bisher noch gar nicht getan. Wenn unsere Bevölkerung wirklich erkennt, dass das das Ziel ist, was wir gemeinsam verfolgen und nicht lauter möglicherweise widersprüchliche Ziele gleichzeitig, sondern dieses eine Ziel, Resilienz und Wehrhaftigkeit, alle anderen erstmal für eine ganze Zeit lang ausstechen muss, damit unser Staat handlungsfähig ist, um überhaupt andere Ziele irgendwann morgen, übermorgen oder wann auch immer verfolgen zu können. Wenn wir das gemeinsam machen, dann mobilisieren wir so viele Kraftreserven und Ressourcen an Innovationskraft, an Schaffenskraft, die da sind im Land. Wir haben ja tolle Technologien, wir haben unheimlich tolle Leute, wir haben kluge Köpfe, wir haben ein Europa, was gemeinsam an einem Strang ziehen kann, aber eben oft auch die Richtung vermissen lässt. Weil diese Richtung, wenn wir die erstmal haben, dann kriegen wir so viel bewegt. Und wenn ich jetzt in meinem Expertisebereich speziell nochmal fokussiere und sage, wir gehen in den maritimen Bereich rein. In den 90er Jahren, nach Ende des Kalten Krieges, das wiedervereinigte Deutschland hat als Glücksfall einen norddeutschen Bundeskanzler bekommen. Das kann ja bei Wahlen auch immer mal so oder so ausfallen. In dem Fall war es ein norddeutscher Bundeskanzler, der wusste, was Schifffahrt für eine Bedeutung hat im 21. Jahrhundert und hat die Reserven, die Kraftressourcen des Landes in einem hohen Maße auf maritime Wirtschaft fokussiert und hat Deutschland innerhalb von einer Legislaturperiode von Platz 35 oder 36 der Weltschifffahrtsrangliste auf Platz 3 hochgeschossen. Und wir sind bis heute auf Platz 6 der Weltschifffahrtsnationen. Da sind Arbeitsplätze dahinter, da ist Wettbewerbsfähigkeit dahinter, Innovationskraft dahinter, Lieferketten. Jeder Arbeitsplatz im Schiffbau schafft zwischen 7 bis 10 Arbeitsplätzen in Lieferketten, und zwar in Deutschland, in Europa. Das heißt, wir könnten uns auf sowas konzentrieren, fokussieren, dafür Geld ausgeben. Das brauchen wir. Das ist bitter nötig. Und wir können übrigens auch, wenn wir neue Schiffe bauen, die Effizienzgedanken, die dahinter stehen, können teilweise Spritersparnisse von 30% nach sich ziehen. Also auch Nachhaltigkeit mitdenken. Wir würden für die zukünftigen Generationen nicht nur Sicherheit schaffen, unsere Werte, unsere Demokratie verteidigen und resilienter aufstellen, sondern wir schaffen auch Technologien, die uns mit den Klimafolgen und Klimawandel noch viel besser umgehen lassen. Also all das können wir jetzt tun, müssen wir aber eben auch machen, unter der klaren Bedrohungslage, unter der wir stehen.
Unser Podcast heißt ja nicht umsonst Die Message, und im Anbetracht der Zeit, glaube ich, sollten wir jetzt kurz zum Schluss auch nochmal darüber sprechen. Was ist denn jetzt deine Message zur aktuellen Lage für alle Zuhörer?
Meine Message ist, nicht verzweifeln, klare Bewertung der Lage und dann gemeinsam anpacken und nach vorne gehen. Sich fokussieren auf die Dinge, um die es jetzt gerade wirklich geht. Und die unglaublichen Kraftreserven, die wir haben, eben genau auch auf dieses Ziel sortieren. Andere Dinge hinten anstehen. Jeder für sich an seinem Punkt. Nicht immer nur darauf warten, dass man von oben gesagt kriegt, was als nächstes ansteht, sondern jetzt für sich selber erkennen. Wenn Resilienz und Wehrhaftigkeit die Losung ist, unter der wir unsere Gesellschaften jetzt aufstellen müssen, dann folgen daraus ganz, ganz viele Dinge, bis ins private Leben hinein, bis in berufliche Entscheidungen hinein, bis in die Umsetzung in Unternehmen, bis in Investitionsentscheidungen hinein. Und als positiver Punkt am Ende auch, ich erlebe ja genau das aus meinem Alltag, in meinem Unternehmen, aber eben auch übrigens mit vielen jungen Leuten, die auch genau an diesen Zielen arbeiten, erlebe ich das aber auch von Investoren, von Leuten in der bestehenden traditionellen Industrie, bis in die Forschung, bis in die Politik. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel davon. Aber es muss gemeinsam angepackt werden. Meine größte Sorge gilt uns selbst, dass wir die Flinte ins Korn werfen, dass wir an der Wahlurne unsere Demokratien begraben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten, statt zu erkennen, dass wir jetzt hier so gefragt sind, vielleicht wie lange in den letzten Jahrzehnten die Generation vor uns nicht mehr. Wir müssen jetzt zeigen, was wir drauf haben, und das können wir auch.
Das sind ermutigende Worte.
Uli, du konzentrierst dich immer so stark aufs Portfolio. Wir haben jetzt am Freitag gesprochen und wir haben ja jetzt eine sehr, sehr ernüchternde Nachricht bekommen. Ändert es deine Sicht auf das Portfolio und wie du dein Portfolio jetzt strukturieren würdest?
Also ich glaube, dass Energiewerte, ich sage das ja schon lange, ein fester Bestandteil sein müssen, weil uns das einfach in Deutschland fehlt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich schauen muss, wie kann ich eben meine Risiken auch mitigieren, dass ich einfach sage, ich kann mich ja in anderen westlichen demokratischen Ländern auch an Dingen beteiligen, die diese Rohstoffe herstellen oder zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist was, was auch für die nächsten Jahre bleibt.
Und wenn wir hören, dass das Best-Case-Szenario vielleicht unwahrscheinlich ist, aber es auch die Möglichkeit eines Worst-Case-Szenario gibt, müssen wir uns dann vielleicht noch defensiver positionieren.
Eventuell, ja. Also Moritz, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. super spannend. Ja, ich glaube, einen Satz nehme ich mit, und zwar diese Realität anzuerkennen. Ich glaube, dass man nur handeln kann, wenn ich weiß, wohin er will. Für den ist kein Wind ein günstiger, würde man vielleicht auch in der Schifffahrt damals sagen, als man noch gesegelt ist. Also ich glaube, die Situation erstmal zu bestimmen und dann ein gemeinsames Ziel zu definieren, weil ich glaube, das hast du richtig gesagt, dann kann man die Kräfte bündeln und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das fehlt vielleicht auch manchmal, dass wir einfach eine bessere Strategie als Land- oder industriepolitisch oder auch ja, von der Sicherheit her brauchen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Uli, Oliver. Hat mich sehr gefreut.
Vielleicht irgendwann auch mal persönlich.
Grüße aus Rostock nach Köln.
Ja. Genau. Grüße nach Rostock aus deiner Heimatstadt. Bis dann. Danke dir. Ciao.
Danke dir.
Ciao.
Das war die Message der Investment Podcast mit Moritz Brake. Sehr spannende Einblicke, Olli. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Und ich würde sagen, da denken wir jetzt alle drüber nach und sehen uns beim nächsten Mal bei die Message.
Der Investment Podcast.